sein kann nach einem Jahr, dann merken es, die Zeit vergeht sehr schnell. Aber es wird tatsächlich immer heller, wie in diesem Abschnitt geschrieben, der gelesen wurde. Bevor der Morgenstern am Himmel erscheint, ist er schon in unseren Herzen da. Und bevor der Sohn Gottes erscheint, ist er in unseren Herzen schon aufgegangen. Und das ist das ganz Wunderbare, das ganz Großartige. Wir warten auf das Kommen unseres Herrn. Und das ist immer die Trostbotschaft gewesen für Menschen, die auf diese Botschaft hörten, all die Jahrhunderte, all die Jahrtausende. Und so haben wir uns für diese Tage heute, morgen und nachher Fortsetzung in Schweinfurt, das Buch des Propheten Sacharja vorgenommen. Nun, ich will zuerst beginnen, indem wir uns ein wenig Gedanken darüber machen, was denn das Besondere an den prophetischen Büchern ist. Und nachher wollen wir uns fragen, wie wir diese prophetischen Bücher lesen und auf uns anwenden können, also wie wir sie zu unserem Nutzen lesen können. Und dann werden wir uns dem Propheten Sacharja zuwenden. Wir haben 16 prophetische Bücher im Alten Testament, 4 große Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und dann 12 kleine Propheten. Man nennt sie kleine Propheten, weil ihre Bücher nicht so umfangreich sind wie die der 4 großen Propheten. Beginnend mit Hosea bis Maleachi. Sacharja ist der zweitletzte. Auch in der zeitlichen Abfolge ist er der zweitletzte der kleinen Propheten. Nun, erst ein bisschen weit dorthin, um die Folie aufzulegen. Geht das? Ja, das gibt uns einen Eindruck davon, über die lange Zeit, während der Gott Propheten zu seinem Volk sandte. Und ich habe diese Zeit in 3 Abschnitte gegliedert, und zwar nach der jeweils vorherrschenden Macht im Vorderen Orient. Es gab eine vorassyrische und eine assyrische Zeit, begann im 8. Jahrhundert und dauerte bis ins ausgehende 7. vorchristliche Jahrhundert. Und in der Zeit haben geweissagt die Propheten Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, bis Nahum. Und dann babylonische Zeit, das war während der Zeit, als Babylon Herrin war im Vorderen Orient. Und das war so ungefähr von 612 genau, sogar bis 539. Und während der babylonischen Zeit haben geweissagt 2 Propheten, Habakuk und Zephania, und dann die persische Zeit oder auch nachexilische Zeit, die 3 Propheten Haggai, Sacharja und Maleachi. Nun, während Weltreiche aufkamen, ihre Macht ausdehnten, wieder untergingen, ein neues Weltreich aufkam, während dieser ganzen Zeit hat Gott beständig geredet. Und das ist schon einmal eine wunderbare Tatsache und Wahrheit. Gott hat diese Welt nicht sich selbst überlassen. Auch wenn wir Gott den Rücken gekehrt haben, die Sünde gewählt haben, in die Sünde gegangen sind und die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht, hat Gott die Welt nicht sich selbst überlassen. Er lenkt die Geschicke der Völker und er redet zu den Menschen. Er lehrt sie durch sein Wort, und sein Wort ist wirklich wie ein Licht, eine Lampe, die leuchtet an einem dunklen Ort, wie es eben in 2. Petrus 1 heißt. Übrigens steht dort für das Wort Das Wort, das Griechische, das dort für dunkel verwendet wird, ist nicht das übliche Skotainos, sondern Auchmeros. Und das heißt eigentlich trüb, düster, unwirtlich. Und so unwirtlich, also mit T, nicht mit K. Und so ist unsere Welt düster, dunkel, ungemütlich geworden der Sünde wegen. Und in diese Welt hinein redet Gott durch seine Propheten. Darum habe ich sie so nach diesen Weltreichen datiert, um uns das bewusst zu machen. Wenn wir uns einmal fragen wollten, wie könnte man die Botschaft aller Propheten, aller 16 Propheten, mithin auch der 12 kleinen Propheten, zusammenfassen? Mit einem kurzen Satz. Nun, man könnte verschiedene Wahrheiten, die die Propheten verkündigen, herausgreifen. Ich habe folgenden kurzen Satz gewählt. Der Herr regiert. Der Herr regiert. Als Gott zum ersten Mal ein ganzes Volk erlöste, zu sich führte, dort lehrte er dieses Volk, Israel, dass er sie erlöst hatte, um fortan als König über sie zu herrschen. Und zwar wird das uns deutlich, wenn wir 2. Mose Kapitel 15, den Vers 18 lesen. In 2. Mose 12, Passalam, Passanacht, Auszug aus Ägypten, dann führt Gott das Volk und er führt es durch das Schilfmeer und damit hat er es endgültig und für immer der Macht jenes Königs entwunden, dem sie 400 Jahre hatten dienen müssen. Und jetzt sind sie endgültig frei, befreit von diesem sie bedrückenden König, dem Pharao, um fortan unter das Königtum des Herrn, ihres Gottes, gestellt zu werden. Und so singt dieses erlöste Volk dieses Lied in 2. Mose 15, Vers 18, steht als letztes Wort, als zusammenfassendes Ergebnis dieses ganzen Liedes der Erlösung: Der Herr ist König immer und ewig. Der Herr herrscht, er regiert. Dazu hat Gott dieses Volk erlöst. Und daran erinnern die Propheten. Sie erinnern daran, dass das Volk Israel, das Volk, dem Gott sich geoffenbart hatte, dass er erlöst hatte, dass dieses Volk verpflichtet ist, ihrem Gott, ihrem Erlöser zu dienen, zu gehorchen, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben. Er ist König. Der Herr regiert. Aus dieser Tatsache, dass der Herr König ist, ergeben sich alle Aufrufe der Propheten. Weil er König ist, ist alles Leben im Eigenwillen, nach eigenen Vorstellungen, wo der Mensch sich selbst Gesetz ist und so lebt, wie es ihm beliebt und behagt, ist Götzendienst und Sünde. Und entsprechend decken die Propheten diese Sünde auf und stellen durch ihre Worte das Volk vor Gott, dass es erkennt, was ihre Bestimmung, was ihre Aufgabe, was ihre Berufung wäre und wie weit sie davon abgewichen sind. Der Herr ist König. Die Propheten lehren uns auch, dass er, weil er König ist, die Geschicke und die Wege Israels lenkt. Es ist durchaus nicht so, dass der Gott Israels, der Erlöser Gott, dieses Volk nur dann führt, wenn es ihm auch willig gehorcht. Er führt es auch dann, wenn es ihm nicht gehorcht. Allerdings dann solche Wege und lässt dann das Volk solche Dinge erfahren, dass es nicht gern hat und dass es sich nicht ausgesucht hätte. Nämlich Not, nämlich Niederlagen, nämlich Bedrückung durch äußere Feinde, aber der Herr lenkt das alles, denn er ist König. Er lenkt die Wege Israels. Ein Beispiel dafür, Hosea Kapitel 2, der erste der kleinen Propheten. Hosea Kapitel 2, Vers 6. Nun, ihr müsst ein bisschen mit den Augen hinauf und hinunter gehen. Ich glaube, der Prophet Hosea ist einer der Propheten, wo die Verseinteilung nicht in allen Bibelausgaben gleich ist. Also bei mir, ich habe die unrevidierte Elberfelder, ist es Hosea 2, Vers 6. Darum, siehe, ich will deinen Weg mit Dornen verzäunen und ich will ihr eine Mauer errichten, dass sie ihre Pfade nicht finden soll. Ah, Vers 8, sonst, danke. Ja, er lenkt die Wege Israels. Kapitel 2, Vers 14, demnach wäre das 16, anderer Verseinteilung. Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zum Herzen reden. Er lenkt auch die Wege der Nationen, weil er eben regiert. Steht in Joel Kapitel 3, also ein Beispiel von vielen, im Vers 2, Joel 3, Vers 2, aber auch hier, ich glaube, ist Kapitel 4 bei anderen. Also 3, Vers 1 steht, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit will ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden. Und dann der Vers 2. Eben, das ist Kapitel 4, bei mir ist es Kapitel 3. Dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Ja, der Herr regiert. Er lenkt auch die Wege der Heiden, auch derer, die an Gott gar nicht glauben, die ihm nicht gehorchen, die ihm gar nicht dienen wollen. Auch deren Wege und Schritte lenkt er. Er ist es, der Dürre sendet und Regen sendet. Er ist es, der Krieg verhängt, sendet und der Frieden schafft. Alles schafft er. Schlagen wir oder bleiben wir bei Joel, Joel 2, Vers 23. Und ihr Kinder, zieht uns frohlockt und freut euch in dem Herrn, eurem Gott, denn er gibt euch den Frühregen nach rechtem Maß und er lässt euch Regen herabkommen. Aber er wirkt auch Dürre. Das steht in Joel Kapitel 1, Vers 10. Das Feld ist verwüstet, es trauert der Erdboden. Das Korn ist verwüstet, der Most ist vertrocknet, verwelkt das Öl. Er ist es, der Krieg sendet, Habakuk 1, Vers 6. Vielleicht nehmt ihr euch heute Abend dann vor, wenn ihr nach Hause kommt, so, jetzt lerne ich die Reihenfolge der 12 kleinen Propheten endlich auswendig. Also Habakuk 1, Vers 6. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und ungestüme Volk, welches die Breiten der Erde durchzieht. Das haben die Propheten gesehen und verstanden. Wir sagen ja meistens, ja, da wird deine Macht immer stärker und gibt immer mehr Geld aus für das Militär und sie entwerfen Pläne, diesen und jenen Krieg zu führen und so weiter. Die Propheten drücken sich so aus. Gott sagt, ich erwecke die Chaldäer, ich mache sie stark, ich mache sie mächtig, ich sende sie gegen euch. Die Propheten sehen eben durch Gottes Geist gelehrt, sehen sie eben die erste Ursache aller Geschehnisse. Und das ist immer Gott. Wir sehen immer nur die abgeleiteten, also die sekundären Ursachen. Wir halten sie zwar in unserer Blindheit für die ersten, aber die erste Ursache ist immer Gott. Und das sehen die Propheten. Und darum drücken sich die Propheten so aus, ich sende die Babylonier gegen euch. Nicht einmal, ich werde es zulassen, dass die Babylonier kommen. Das ist noch das meiste, was wir zu sagen wagen. Aber die Propheten, die beziehen alles direkt auf Gott. weil er die erste Ursache ist. Er regiert, er herrscht. Ihm ist alles untertan, ohne ihn und ohne seinen Willen geschieht nichts. Er ist es auch, der Frieden gibt, Haggai, das ist der drittletzte der kleinen Propheten, direkt vor Sacharja. Haggai 2, Vers 9. An diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Die ganze Heilsgeschichte geschieht in dieser Welt. Nun, dass Gott die ganze Heilsgeschichte wirkt und lenkt, da haben wir keine Mühe, es zu verstehen. Da es aber so ist, dass Gott die Heilsgeschichte in dieser Welt und durch diese Welt hindurch wirkt, ist es notwendigerweise so, dass Gott auch die Weltgeschichte lenkt. Er lenkt nämlich die ganze Weltgeschichte so, dass in ihr Heil geschieht und Heilsgeschichte gewirkt wird. Und so wird Gott bei allem Unglauben und bei aller Gottlosigkeit und bei allem Götzendienst der Menschen und der Völker und der Nationen, wird er seinen Heilsrat verwirklichen. Das hat der Prophet Jesaja besonders deutlich in folgenden Worten ausgedrückt. Jesaja Kapitel 46. Jesaja Kapitel 46. Ich lese die Verse 9 bis 11. Jesaja 46, die Verse 9 bis 11. Gedenkt des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin, und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Der ich einen Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ich habe geredet, ich werde es auch kommen lassen, ich habe entworfen, ich werde es auch ausführen. Bei aller Untreue seines Volkes und bei allem Widerstand der Menschen gegen Gott, bei allem Anrennen der Menschen gegen Gott, werden sie Gottes Heilsrat nicht aufhalten können. Gott verwirklicht seinen Heilsrat. Das hat Paul Gerhard sehr schön in der fünften Strophe seines Liedes Befiehl du deine Wege sehr schön ausgedrückt. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Ja, der Herr regiert. Er regiert jetzt vom Himmel her. Er lenkt von seinem Thron her in der Vorsehung alles nach seinem Rat. Aber, und davon reden auch die Propheten, sein Gesalbter wird kommen. Und dann wird Gott direkt auf dieser Erde herrschen und regieren. Und dann wird er unmittelbar seine Regierung üben. Das heißt, dann wird keine Auflehnung mehr gegen Gott sein, kein Unglaube mehr, kein Götzendienst mehr, sondern dann wird alles seinem Heilswillen unterordnet sein, seinem Gnadenwillen. Und dann wird Leben sein, dann wird Friede sein. Dann wird unbeschreibliches Glück sein. Auch davon reden die Propheten. Der Thron, auf dem der Herr sitzt und regiert, heißt im Neuen Testament Thron der Gnade. Die bloße Tatsache, dass Gott Propheten sendet und zu den Menschen redet, ist schon ein Beweis von Gottes Gnade. Gott schuldet es uns Menschen nicht, dass er noch zu uns redet. Denn wir haben uns ja von ihm abgewandt. Wir haben ja die Sünde gewählt. Wir haben ja die Finsternis gewählt. Und so könnte Gott uns gehen lassen in die Finsternis, die wir gewählt haben, und fortan schweigen. Aber er redet. Und er redet noch. Und er hat über die Jahrhunderte beständig geredet. Das ist ein Beweis seiner Gnade. Dass Gott sein Volk erzieht, züchtigt, solche Wege führt, dass es bei allem, bei aller Untreue doch zurechtkommt, ist ein weiterer Beweis seiner Gnade. Er überlässt das Volk Gottes, das Volk, zu dem die Propheten kamen, nicht ihrem eigenen Willen und ihrem eigenen Sinn, sondern er handelt an ihnen, wirkt an ihnen, so lange, bis sie zur Einsicht kommen, zur Umkehr kommen. Und dann ist auch das Ziel, von dem die Propheten gesprochen haben, nämlich vom Kommen des Messias. Er wird kommen, ihm wird alles untertan sein, und das wird Leben bedeuten. Leben, Friede, Fülle, Herrlichkeit, Glück, unbeschreibliches Glück, Glück ohne Schatten, auch Glück ohne Reue, Glück ohne Ende, unvermischtes Glück. Dieses Ziel, das Gott sich vorgesetzt hat und zu dem er sein Volk führt, auch das ist ein Beweis von Gottes Gnade. Also wir können sagen, das sei die Hauptbotschaft der Propheten, der Herr regiert. Aber sie reden ja auch von den Menschen. Und so wollen wir uns einmal fragen, was ist eigentlich Weissagung oder Prophezeien? Propheten prophezeien, oder auf Deutsch sagen wir Weissagen, ist das Gleiche. Nun, was ist Weissagung oder was ist Prophezeiung? Die allgemeinste, die einfachste Definition, die immer zutrifft, ist folgende: Weissagen heißt Verborgenes aufdecken. Weissagen oder Prophezeien heißt Verborgenes aufdecken. Wir wollen das an diesem Beispiel sehen, das uns im Buch Richter gegeben ist, wo Gott zum ersten Mal, nachdem das Volk Gottes, das aus Ägypten befreit worden ist und dann ins Land geführt worden ist, das Gott ihnen gegeben hatte, und nachdem es schon eine Zeit in diesem Land gelebt hatte, sendet Gott einen Propheten. Nun, es war Not im Land, Not. Richter 6 beschreibt diese Not. Im Vers 2 steht, Richter 6, Vers 2, die Hand Midians wurde stark über Israel. Und dann Vers 3, es geschah, wenn Israel gesät hatte, so zogen Midian und Amalek und die Söhne des Ostens herauf, sie zogen herauf wider sie, sie lagerten sich wider sie und verdarben den Ertrag des Landes bis nach Gaza hin, und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Kleinvieh noch Rind noch Esel. Große Not. Nun haben natürlich alle Israeliten gedacht, wie können wir bloß diese Amalekiter loswerden? Oder diese Midianiter loswerden, die uns alles rauben. Und sie werden sich Möglichkeiten ausgedacht haben und darauf gewartet haben, dass sie irgendwie von anderen daran gehindert werden. Sie haben offensichtlich ihre Not nicht in Beziehung gesetzt zu Gott und ihrem Verhältnis zu ihm. Jetzt lesen wir weiter, Vers 7. Und es geschah, als die Kinder Israel wegen Midians zum Herrn schrien. Es dauert eine ganze Weile, Die Not dauerte lange und dann beginnen sie zum Herrn zu schreien. Und was geschieht dann? Da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israel. Und was er jetzt tut, das ist eben Weissagen. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch herausgeführt aus dem Haus der Knechtschaft. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all eurer Bedrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Ihr deckt die verborgene Ursache ihrer Misere auf. Darum war Hunger, darum war Mangel, darum haben fremde Völker über sie geherrscht. Das lag nicht an ungünstiger Wetterlage. Ja, hat halt zu viel geregnet dieses Jahr oder war zu dürr dieses Jahr. Oder die weltpolitische Großwetterlage, ungünstig jetzt gegen uns, aber das wird sich wieder ändern. Nein, das waren nicht die Ursachen, sondern die Ursache war die: Ihr habt nicht auf meine Stimme gehört. Und das tut eben der Prophet. Er deckt das Verborgene auf. Nun, meistens braucht es sehr viel, auch in Gemeinden, auch heute im Volk Gottes: Niedergang in den Gemeinden, kein Wachstum in den Gemeinden, Streit, Spaltungen. Und es dauert meistens sehr, sehr lange, bis uns bewusst wird, bis durch den Dienst eines Propheten, jemandes, der so im Auftrag Gottes reden kann, dass alle merken, welches die Ursache für all diesen Niedergang ist. Meistens erklärt man das damit: Ja, ist halt Endzeit oder ist harter Boden. So viele Erklärungen. Ja, die Einflüsse sind so stark von der Welt auf unsere Kinder. 100 Erklärungen sind aber nicht die wirklichen Ursachen. Die wirklichen Ursachen liegen immer da. Und das deckt der Prophet auf: Ihr habt nicht auf meine Stimme gehört. Es liegt immer daran, dass unsere Beziehung zum Herrn angeschlagen ist. Das heißt, Sünde ist die Ursache. Weissagen heißt also Verborgenes aufdecken. Klagelieder 2, Vers 14. Klagelieder, die folgen direkt auf die Weissagungen Jeremias. Die Klagelieder sind auch von Jeremia geschrieben, in Anschluss an die Zerstörung Jerusalems. Und in diesen Klageliedern sagt Jeremia Folgendes: Klagelieder 2, Vers 14. Nichtiges und Ungereimtes haben deine Propheten dir geschaut, und sie deckten deine Ungerechtigkeit nicht auf, um deine Gefangenschaft zu wenden. Das wäre eben die Aufgabe der Propheten gewesen: Aufdecken. Verborgenes aufdecken. Die verborgene Sünde, die verborgene Schuld, der verborgene Unglaube, der verborgene Götzendienst. Das wäre die Schuld gewesen, die sie hätten aufdecken müssen. Weissagen heißt Verborgenes aufdecken. Das wird im Neuen Testament bestätigt, auch Paulus bezeichnet das als das Eigentliche vom Weissagen, Verborgenes aufdecken. 1. Korinther 14, Verse 24 und 25. 1. Korinther 14, Verse 24 und 25. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Wieder die gleiche Sache. Das Verborgene wird aufgedeckt. Und also, auf sein Angesicht fallend, wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Ja, die Propheten decken also auf, was das natürliche Auge nicht sehen kann. Sie decken auch Zukünftiges auf. Aber das wirklich Entscheidende und Bezeichnende an Weissagen ist Verborgenes aufdecken. Und sie beginnen immer damit, dass sie gegenwärtig Verborgenes aufdecken. Und diesem ihrem Zweck ist untergeordnet, dass sie dann auch von der Zukunft reden. Sie decken also Sünde auf und dann rufen sie zur Umkehr auf, und wenn das nicht geschieht, ja, dann sprechen sie von der Zukunft. Dann werden furchtbare Gerichte über euch kommen. Wenn es aber geschieht, wenn ihr umkehrt und auf die Stimme des Herrn hört, dann wird es euch gut gehen. Und so reden die Propheten von der Zukunft, weil es ihre Absicht ist, das Volk Gottes jetzt ins rechte Verhältnis zu Gott zu bringen. Sie decken also auf, was das natürliche Auge nicht sehen kann. Sie öffnen dem Volk Gottes die Augen für die geistliche Wirklichkeit. Und so lehren uns die Propheten, und das ist der große Wert der prophetischen Bücher für uns heute, so lehren sie uns alles, was uns widerfährt, unsere Zeit, unser Leben, unsere Umstände in Beziehung zu Gott zu sehen. Im Licht Gottes zu sehen. Auch die tagespolitischen Ereignisse im Licht Gottes zu sehen, die Zeitung lesen, im Licht Gottes zu sehen. Ich meine damit mit dem Licht Gottes nicht so ein esoterisches Wissen über irgendeinen Plan, so eine Weltverschwörung und so. Es gibt ja Leute, die haben ja immer so ihre Vorstellungen von Endzeitszenarien, wer da alles beteiligt ist und wer der Antichrist ist und welche Geheimgesellschaften da mitmischen. Das meine ich durchaus nicht. Ich halte das für eher kindisch. Und das führt ganz am Sinn des prophetischen Wortes vorbei. Nein, die Propheten lehren uns zu erkennen, dass alles, was auch geschieht, dass es nur verstehbar ist, wenn wir es beziehen auf Gott. Und so dürfen wir auch die tagespolitischen Ereignisse, die uns beunruhigen mögen, wir dürfen sehen, sie geschehen nicht ohne Gott und sie haben etwas zu tun mit Gottes Heilsabsichten, mit Gottes Heilsrat, auch dass jetzt die ganze islamische Welt seit Jahren schon und jetzt immer mehr, dass in solcher Rage ist. Das geschieht auch unter Gottes Regierung. Ich brauche nicht einen Bibelvers dafür. Ich muss auch nicht einen Bibelvers finden für den gegenwärtigen Präsidenten vom Iran. Es gibt zwar Leute, die meinen, man müsse immer einen Bibelvers finden. Und dann muss man schon ziemlich großzügig Aussagen der Propheten dann beziehen auf gegenwärtiges Geschehen, dass es irgendwie passt. Nein, wir sollen lernen, die Dinge im Licht Gottes zu sehen, so wie die Propheten sie sahen. Nichts geschieht ohne ihn. Der Prophet Amos sagt in Kapitel 3 im Vers 6, geschieht auch ein Unglück in der Stadt und ich, der Herr, hätte es nicht gewirkt. Und so ist auch das vom Herrn gewirkt. Und das gibt uns große Gewissheit. Und das gibt uns Frieden und Ruhe ins Herz, in dieser unruhigen Zeit, wo man sonst keinen Grund hätte, wirklich keinen Grund hätte, zuversichtlich zu sein. Ich muss mich auch nicht über alles Unrecht in der Weltpolitik aufregen. Ich muss mich auch nicht aufregen über die Einseitigkeit der Medien. Natürlich muss ich auch nicht sagen, das ist richtig oder gut, dass sie schreiben. Aber ich muss mich nicht aufregen und deshalb innerlich aufreiben. Auch das geschieht nicht ohne Gott. Oder dass Israel solche Nachbarn hat, solche Unmöglichen. Auch die sind ihm von Gott gegeben. Um seine Absichten mit diesem Volk zu erfüllen. Und so haben die Propheten eben das Volk Gottes und die Umstände, in denen sie standen, gesehen und die verborgenen Ursachen für alles aufgedeckt. Einmal Ursache für Sünde vorliegt und dann letztlich gezeigt, dass alles geschieht von Gott aus. Alles Heil kommt von Gott, alle Gerichte kommen von Gott, alle Geschicke sind von Gott verhängt. Man kann von einem vierfachen Gesichtskreis der Propheten sprechen. Ja, zunächst sprechen die Propheten von der Zeit, in der sie selbst leben. Und das ist die erste Aufgabe, die wir haben, wenn wir ein prophetisches Buch studieren. Wir wollen zu verstehen suchen, was war die Zeit damals, was waren die Umstände, was war vorher passiert. Und sie wenden sich an die Zeit, in der sie leben und haben eine Botschaft für ihre Zeitgenossen. Dann sprechen die Propheten jeweils von einem nahe bevorstehenden Untergang oder von nahe bevorstehender Wiederherstellung. Also von Dingen, die in naher Zukunft liegen. Jeremia weissagt das Ende Judas und Jerusalems durch die Babylonier, die damals über den ganzen Vorderen Orient herrschten. Oder sie sprechen von nahe bevorstehender Wiederherstellung, Haggai, Zacharia, der Tempel wird gebaut. Es wird eine Zeit des Friedens und der Fülle für euch kommen. Ist auch genauso passiert. In naher Zukunft ist das passiert. Dann sprechen sie vom Kommen des Messias. Und zwar von seinem ersten Kommen und von seinem zweiten Kommen. Macht auch Zacharia. Spricht von seinem ersten Kommen und von seinem zweiten Kommen. Schlagen wir ein Beispiel auf aus dem Propheten Zacharia, Zacharia 9, Vers 9. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Sein erstes Kommen, demütig. Dann Zacharia 14, da ist auch vom Messias, dem König, die Rede. Aber diesmal ist es ein zweites Kommen. Zacharia 14, Vers 9, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einer sein und sein Name einer. Also das ist der vierfache Gesichtskreis der Propheten. Und während wir prophetische Bücher lesen, stellen wir Fragen an den Text. Das soll man ja immer machen beim Bibellesen. Fragen an den Text stellen. Und zwar stellen wir folgende vier Fragen an prophetische Texte. Wir fragen zuerst, was war die unmittelbare Bedeutung der Weissagungen für die Zeitgenossen der Propheten? Manche überspringen das, sollten wir nicht tun. Und das müssen wir immer erarbeiten und das gut zu verstehen suchen. Denn das wird das Verständnis aller anderen, aller weiteren Fragen, die wir an den Text stellen, ungemein fördern. Also was war die unmittelbare Bedeutung der Weissagungen für die Zeitgenossen der Propheten? Und das wollen wir uns bei Zacharia auch fragen. Genau das. Dann aber auch zweitens die Frage, was ist die endzeitliche Bedeutung ihrer Aussprüche? Was hat das zu tun mit der Erfüllung von Gottes Heilsrat? Dann fragen wir immer, drittens, was lernen wir über Christus und das von ihm gewirkte Heil? Und das wird uns auch immer wieder beschäftigen, wenn wir Zacharia studieren. Und dann auch viertens, wie können wir die Weissagungen auf die Gemeindezeit anwenden. Was gibt es da für Lektionen für dich und für mich und für uns heute als Volk Gottes, als Gemeinde? Ja, jetzt schlagen wir miteinander Zacharia auf. Und lesen den ersten Vers, Zacharia Kapitel 1, Vers 1. Im achten Monat, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zu Zacharia, dem Sohn Berekias, des Sohnes Iddos, dem Propheten. Also, hier also sein Name, und der Name Zacharia bedeutet, der Herr gedenkt. Also der Herr erinnert sich. Er gedenkt seines Bundes mit den Vätern. Er vergisst keine der Verheißungen, die er den Vätern gegeben hat. Und darum sendet er in der Fülle der Zeit seinen Gesalbten, er sendet den Messias, durch den alle Verheißungen und in dem alle Verheißungen in Erfüllung gehen werden. Und das bedeutet, dass Gott Israel nicht verstoßen wird. Und das war damals für die Zeitgenossen Zacharias eine ganz wichtige Botschaft. Denn es ging ihnen äußerlich nicht gut, als Zacharia und Haggai anfingen zu weissagen. Sie waren abhängig von der Gunst heidnischer Könige. Das war schlimm für sie. Dann war es ihnen, das zeigt uns auch Haggai, schlecht gegangen, wirtschaftlich schlecht gegangen. Sie mussten ganz knapp leben. Das hatte natürlich seine Gründe, aber das war der Zustand, in dem sie sich befanden. Und da werden viele sich gefragt haben, haben wir überhaupt noch eine Zukunft? Oder sind wir nicht schon die bald letzte Generation und dass es mit dem Volk Gottes bald aus sein wird? Und da hat Zacharia diese Botschaften an sein Volk, und wie sein Name schon sagt, der Herr gedenkt. Der Herr vergisst keine seiner Verheißungen. Er hat sein Volk nicht verstoßen. Er wird sein Volk bewahren, er wird es segnen, er wird zu ihm kommen, er wird alle den Vätern gegebenen Verheißungen erfüllen. Zur Zeit des Propheten müssen wir Folgendes beachten. Schlagen wir dazu auf, zuerst 5. Mose 28. Wie viele Minuten sind noch? Bitte? Eben, da fehlt schon, ist jetzt ziemlich um, da machen wir jetzt Pause.